Ja, moin. Muss ich so eine schnelle Begrüßung machen, wie Alex das immer macht, oder darf ich auch langsamer reden? Wir haben NMAC Podcast 569.
Ich glaube, das geht auch.
Ja. Und wir reden heute über den E-Shop mal wieder. Und mit mir, also ich bin nicht alleine, dass wir, das Königliche, nee, sondern ich habe Markus dabei. Hi.
Ja, hi Arne. Schön, dass ich dabei sein darf, dass wir beide mal wieder was zusammen machen können.
Ja, finde ich auch. Das ergänzt sich immer ganz gut. Wir reden heute wieder über drei wunderbare Titel, die es im E-Shop gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sie auch außerhalb des E-Shops gibt, aber...
Ich glaube leider nicht, nee.
Ich denke nicht, vielleicht irgendwie so Limited-Run-Geschichten oder so, die machen ja immer so komische Sachen, aber das ist dann auch nichts, was man wirklich kaufen kann. Es ist dann so ein Kickstarter-Ding im Grunde, wo du 30 Jahre vorher was bestellst und dann kriegst du das irgendwann.
Ja, also ich finde, wenn ich bei Limited Run irgendwie was bestelle, ist so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Da ist dann auf einmal was in der Post. Oh, Limited Run. Oh, was ist das denn? Ja. Dann machst du das auf und dann denkst du so, oh, ach ja, stimmt, das habe ich ja bestellt. Mhm. Vor einem Jahr oder so.
Oder zwei oder zweieinhalb.
Ja, oder ja, zwei oder so, ja, genau.
Richtig. Turrican Collector's Edition steht hier rum.
Ja.
Genau. Wir reden heute wieder über drei Spiele und wir haben sie einfach chronologisch geordnet, falls ihr euch über die Reihenfolge wundert.
Genau.
Und wir beginnen auch einfach direkt mit dem Spiel Oxenfree.
Yes.
Das ist von 2016 von Night School Studio entwickelt. Die haben danach noch so ein paar andere Sachen gemacht und sind dann auch irgendwann von Netflix gekauft worden, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Die haben ja da einiges eingekauft. Ich glaube auch hier die Entwickler von Monument Valley zum Beispiel. Die sind ja auch, glaube ich, auch von Netflix jetzt gekauft. Ich glaube Monument Valley 3. Es scheint exklusiv bei Netflix, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht. Netflix und Spielen ist für mich irgendwie zwei verschiedene Dinge, deswegen.
Total, definitiv. Aber meine Freundin hat sich da tatsächlich mal ein bisschen ausgetobt und auch da Monument Valley und Oxenfree, da sich da auch geholt tatsächlich.
Ah, alles klar. Ja, Oxenfree 1, über das möchte ich reden. Ich habe nämlich ein Interview mit einem der Entwickler damals gehört im Splitscreen-Podcast hat er geheißen. Der ist inzwischen übergegangen in den Triple-Click-Podcast. Das ist ein amerikanischer, englischsprachiger Podcast. Super gut, weil die drei, die das machen, sind einfach absolute Koniferen auf ihrem Gebiet. Koryphäen auf ihrem Gebiet, wollte ich sagen.
Koryphäen, ja.
Und die kennen sich halt auch aus. Die sind schlau. Und die haben jedenfalls diesen Entwickler interviewt, wollte ich sagen. Und da fiel der Satz, also zum einen klang das Spiel ganz spannend und es fiel der Satz, das ist ein Spiel, das möchte man, wenn man es beendet hat, sofort nochmal spielen. Und mit dem Satz hat er mich gehabt. Weil ich dachte, welche Art von Spiel möchte man denn nochmal spielen, sofort, wenn man fertig ist?
Vielleicht genauso wie so ein Film, weißt du, der irgendwie so einen extrem coolen Twist am Ende hat oder so. Und dann willst du den auf jeden Fall direkt nochmal gucken, um zu gucken, ob du es früher schon rausfindest oder so.
Ganz genau. Das ist nämlich auch der Grund, warum man es bei diesem Spiel will, weil es nämlich verschiedene Dinge gibt, auf die im späteren Spiel zurückgegriffen wird. Und am Anfang werden die schon vorausgesagt, man weiß es aber noch nicht. Und das ist halt schön. Also es gibt auch hier natürlich wieder einen Twist. Es ist, glaube ich, kein großer Spoiler in diesem Spiel übernatürlich. Also es passiert Folgendes. Im Grunde, wir spielen eine junge Frau, Jugendliche, die heißt Alex und die fährt mit ihren Freunden auf eine Insel und auf dieser Insel wollen sie die Nacht verbringen, was natürlich geheim ist. Sie fahren da mit einer Fähre rüber und verboten und sie wollen es aber trotzdem machen, weil das einfach so ein cooles Jugendlichen-Ding ist. Und während sie dann nachts auf dieser Insel sind und dann eben mit der Fähre nicht wieder zurückfahren, sondern auf der Insel bleiben, passieren übernatürliche Dinge. Und wichtige Elemente sind da zum Beispiel ein Radio, mit dem man Signale empfangen kann. Das macht man quasi währenddessen. Und das liegt auf einer der Schultertasten. Auf der anderen Schultertaste weiß ich gar nicht. Jedenfalls das andere wichtige Element sind Gespräche. Also im Grunde ist das Spiel, du erkennst die Figuren alle nur so rudimentär, weil es Pixelgrafik hat. Und
ich glaube, die sind noch relativ klein da.
Ja, genau. Die sind nicht nur relativ klein, sondern manchmal zoomt zusätzlich auch noch der Blick raus. Und man hat so eine, ich sag mal, 2,2D-Grafik von dieser Insel. Also im Grunde ist alles 2D. Man sieht das alles 2D-mäßig. Aber manche von diesen Dingen sind so gezeichnet, als müsste man da in den Hintergrund laufen. Und dann kann man da halt auch hin. Und dann ist man plötzlich weiter hinten und läuft dann woanders weiter und also es ist so ein bisschen wie bei Another World im Grunde, nur eben als Adventure. Und Die Rätseleinlagen sind jetzt nicht so krass bei diesem Spiel, aber die Gespräche, die man währenddessen hat, also man unterhält sich entweder über das Radio, über ein Funkgerät, das war auf der anderen Schulter, das Funkgerät.
Funkgerät, mhm.
Mit anderen Leuten, und diese Gespräche, die laufen halt, während man läuft. Also du bewegst dich quasi über diese Insel als Alex, erlebst da verschiedene Dinge. Da wollen wir auf die Geschichte jetzt gar nicht genau eingehen, aber es hat was mit übernatürlichen Geistern, und auch verschiedene andere Jugendliche sind natürlich da, und dann irgendwie Radiogeschichten, und irgendwie gibt's auch ein untergegangenes Schiff. Und das erfahrt ihr alles während des Spiels. Es ist, so viel dazu gesagt, unbedingt empfehlenswert, dieses Spiel zu spielen, weil ich jedenfalls finde es total großartig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert eigentlich, was soll das eigentlich, was ist hier eigentlich los? Und deswegen wollte ich das halt auch sofort nochmal spielen beim zweiten Mal. Und zu den Gesprächen zurück, das Spannende finde ich, dass das eben so ein narrativ getriebenes Spiel ist, wo es aber völlig okay ist, wenn man nur 70% von allem begreift, was passiert. So, und da bin ich genau der richtige Typ für, weil...
Ich auch, ja. Ja, ich super sowas.
Weil ich muss halt nicht dauerhaft aufpassen, um alles mitzukriegen, was passiert. Es reicht auch, wenn ich die Atmosphäre aufsammeln kann, und das passiert mir halt beim Spielen.
Ich finde auch viele Storys, die auch viel zu viel auf Erklärungen setzen, finde ich dann auch nicht gut. Ich finde dann auch gut, wenn dann noch einiges so im Mysteriösen auf jeden Fall bleibt. Immer noch.
Genau, das macht das Spiel tatsächlich auch, aber es... Es erklärt auch manche Dinge, und es ist aber nicht so schlimm, wenn du sie verpasst. Weil, für mich jedenfalls nicht. Es gibt Leute, die sind da vielleicht ein bisschen pedantischer, aber. Und das Schöne ist halt, es wirkt alles relativ natürlich. Es gibt aber zwischendurch diese übernatürlichen Dinge, die einfach nicht angehen können und die dann komische Sachen machen. Und das Tolle finde ich, dass das sich nicht nur in der Grafik widerspiegelt, diese Pixelgrafik, die dann auch noch rauszoomt, man sieht noch viel mehr von der Umgebung und die Figuren noch viel kleiner, sondern es spiegelt sich eben auch in dem Ton wieder. Und das ist nicht nur die Sounds, die da drin vorkommen, und die vielen Stimmen, die natürlich Englisch leider, aber trotzdem voll vertont sind, sondern auch in der Musik, wo einfach ganz beeindruckende Verzerrungen drin sind, die diese Atmosphäre super gut übertragen. Also es ist kein Horrorspiel, sondern es ist einfach so ein Mystery-Spiel. Ne? Wer mit Horror nicht anfangen kann, für den ist es trotzdem hier was.
Ist aber trotzdem ein bisschen creepy, also gruselig ist es an einigen Stellen, aber schon so ein bisschen.
Oder? Genau, ja, es ist definitiv gruselig zwischendurch, aber es ist eben kein Horrorspiel, wo man irgendwie zwischendurch mega erschreckt wird oder total widerliche Sachen passieren. So. Das ist jetzt auch kein Kinderspiel, aber es ist trotzdem... Es ist halt so ein Mystery-Spiel für Leute, die sich gruseln, die aber zu viel Angst vor Horror haben. Also auch da bin ich wieder die Zielgruppe. Genau.
Ja. Also dieses ganze, sagen wir mal, Grusel-Feeling kommt eher so von der Atmosphäre und ja, was da so passiert und alles sowas. So, also die Atmosphäre eher, nicht so, dass man da jetzt, also Gegner gibt es ja auch, glaube ich, keine. Ne?
Nee, genau. Es gibt keinen Kampf, es gibt auch keine schnellen Entscheidungen, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht zwischendurch mal eine, aber eigentlich ist es so ein Point-and-Click-Adventure mit sehr vielen Gesprächen, wo man eben auch verschiedene Möglichkeiten hat, das Gespräch in die bestimmte Richtung zu lenken. Also die Alex hat die Option, man hat immer verschiedene, also mit den Aktionstasten des Joypads gibt es ja vier Möglichkeiten. Ne? Wie heißen die? A, B, X, Y? Und manche von denen, also jede Richtung macht quasi, also jeder Knopf macht quasi eine andere Reaktion von Alex auf die Dinge, die ihr so erzählt werden. Und da gibt's dann auch häufig die Möglichkeit, einfach gar nichts zu sagen. Also theoretisch könnte man dieses ganze Spiel vermutlich stumm spielen und es würde trotzdem zu irgendeiner Entscheidung führen. Und man kann aber zwischendurch auch was sagen und sich dann entweder für oder gegen irgendeine erwähnte Geschichte positionieren. Und die anderen reagieren dann darauf, und das ändert auch tatsächlich die Geschichte des Spiels. Und das ist auch cool, und da bin ich wieder Zielgruppe. Am Ende des Spiels gibt's eine Statistik. So und so viele Leute haben auch XY gesagt, so viele Leute haben sich die hierfür entschieden und haben, was weiß ich was, die Giraffe in den Zoo gebracht, so solche Sachen. Gibt keine Giraffen, keine Zoos im Spiel, deswegen war das kein Spoiler. Aber so, und diese Dinge finde ich halt einfach sehr, sehr cool. Und was mir auch gefällt an dem Spiel ist, dass es eben so überraschend ist. Also auch wenn du weißt, worauf es hinausläuft, gibt es dennoch so viele Dinge, die mich jedenfalls überrascht haben, weil sie doch irgendwie seltsam sind, unerwartet oder einfach doch irgendwie nicht ganz in diese Welt passen. Und das, also es ist sowohl stimmig als auch seltsam zugleich. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall super. Also ich hatte es mal tatsächlich angefangen, das Spiel, aber irgendwie ist was dazwischen gekommen. Ich weiß aber gar nicht mehr was. Also ich müsste es auch unbedingt mal weiterspielen. Also ich habe auch beide Teile und das müsste ich eigentlich wirklich jetzt mal machen. Also ich glaube, vielleicht dieser Podcast könnte mich da jetzt auch nochmal dazu animieren, das auch nochmal zu spielen. Was mir da nämlich auch aufgefallen ist, dass diese Dialoge auch alle sehr natürlich wirken.
Ja, so, ne? Ja. Und das, also das ist auch wirklich gut gemacht, dieses Dialogsystem. Mhm. Auch wenn du über Bildschirme hinweg, also ich meine, diese ganze 2D-Grafik, die besteht aus verschiedenen Bereichen und du musst zwischen diesen natürlich auch wechseln. Die Gespräche laufen aber weiter. Also auch zwischen den während der Ladephasen für die neuen Bereiche laufen die Gespräche weiter. Also, ne, das ist was, das hätte es halt früher so nicht gegeben, weil das, Technik und so, aber inzwischen, die haben es sehr gut hingekriegt hier. Das ganze Spiel dauert, wenn man sich super doll beeilt, vielleicht 4 Stunden und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und ein bisschen mehr anguckt, irgendwie 8. Also insgesamt ist es so ein Ding für 2 lange Abende oder 3 mittlere oder 4 kurze, je nachdem wie viel Abend. So, für einen sehr langen Abend. Also,
oder einen sehr langen Abend, ja.
Genau, also ich würde empfehlen, das abends zu spielen und ich würde auch empfehlen, einen guten Ton dazu zu haben, ob ihr das jetzt über Lautsprecher oder Kopfhörer hört, mir völlig Wumpe. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr atmosphärisches Spiel, wer auf sowas steht. Und das Schöne auch, ich habe das damals für schon 5 € oder so hinterher geschmissen bekommen. Inzwischen gab sie beide auch schon mal, also den ersten und zweiten Teil, für 2 € oder so.
Genau.
Und ja, das ist
gar nicht so lange
viel
her.
Zu billig. Also das Spiel verdient es mehr, für mehr Geld auch gekauft zu werden. So. Ja, das war Oxenfree. Tolles Ding. Gefällt mir sehr gut.
Hört ich. Auf jeden Fall super. Ich glaube, das hat mich jetzt auch tatsächlich jetzt wirklich da auch dazu gebracht, das jetzt wirklich auch nochmal zu spielen. Jetzt nochmal durchzuspielen.
Sehr gut. Das passiert mir ja häufig tatsächlich, dass ich hier über Spiele rede im eShop Roundup, die ich super gut finde, weil die anderen habe ich halt nicht so viel gespielt. Also es gibt auch einige Spiele, über die könnte ich mich ziemlich aufregen, aber das ist dann auch vielleicht kein schöner Podcast.
Nee, über die redet man dann nicht im Podcast, genau.
Genau.
Das ist ja dann, soll ja auch mal etwas positiv sein, alles.
Ja. Gut, war dann erstmal alles zu Oxenfree. Was hast du denn so mitgebracht?
Ja, ich habe auch ein ganz besonderes Spiel mitgebracht. Ich habe The Case of the Golden Idol habe ich mitgebracht. Mhm. Das Spiel ist ja jetzt schon was länger draußen, schon seit dem 13. Oktober 2022. Ist aber erst im Mai diesen Jahres auf der Switch, letzten Jahres auf der Switch rausgekommen. Im Mai 23 ist auf der Switch rausgekommen. Gibt's auch für sämtliche Systeme. Gibt's für den PC, für die PlayStation-Konsolen, für die Xbox-Konsolen, sogar auch für Android und iOS. Und ja, es ist ein sehr besonderes Spiel, wie ich finde. Es ist ein Detektivspiel, das sehr auf eigener Kombinationsgabe beruht. Es wurde entwickelt von Color Gray Games. Es sind, ich weiß nicht, das kommen die, glaube ich, aus Lettland. Und die wollten mit dem Spiel auch so alte Adventures so ein bisschen, mit Wiederbeleben quasi, oder so ein Detektivspiel in einem, so einem alten Adventure-Stil machen. Also, wo fange ich am besten an? Also, das Spiel besteht aus 13 Mordfällen sozusagen, aus 13 Fällen. Mhm. Und ja, man beginnt halt dieses Spiel, erzählt halt diese Geschichte dieser goldenen Statue, dieses Golden Idols, das halt von einer Familie gefunden wird, von der Cloudsley-Familie. Und das erzählt quasi diese Geschichte durch insgesamt, glaube ich, 50 Jahre. Also es beginnt im Jahr 1742, also spielt im 18. Jahrhundert. Mhm. Und es ist halt wirklich diese Geschichte dieser goldenen Statue, wie die durch verschiedene Hände wandert, in einem Zeitraum von über 50 Jahren ungefähr, und was dann da alles passiert. Und diese Geschichte, diese Kriminalfälle, die man halt untersucht, die hängen auch irgendwie alle zusammen. Also es ergibt sich so im Laufe der Zeit so eine komplette Geschichte halt. Ne? Mhm. Und das Besondere ist halt, wenn man diesen ersten Fall anfängt, ist man das Spiel, das besteht immer aus so Standszenen, kurz animierte Standszenen, die so wirken, als wenn sie so in der Zeit eingefroren wären. Ne? Zum Beispiel ist im ersten Fall direkt jemand, eine Person schubst eine Klippe hinunter. So, das ist so der erste Fall, was man sieht. Und man sieht diese kurze Animation, wie das gerade halt passiert. Und unsere Aufgabe in dem Spiel ist es halt, herauszufinden, was da genau passiert ist, welche Person wer ist, wer der Mörder ist quasi, wer die andere, wer das Opfer ist.
Mhm.
Und genau, was da genau passiert ist und wo das gerade stattfindet. Und das macht man halt, indem man, wie in so einem Point-and-Click-Adventure, kann man verschiedene Punkte halt anklicken auf diesen Bildschirm und da dann quasi Hinweise finden. Das Coole ist aber, dass es dir wirklich so sehr offen lässt, mit diesen Hinweisen zu einer Lösung zu gelangen. Also du bist wirklich überhaupt nicht irgendwie festgelegt dabei, sondern du musst wirklich mit eigener Kombinationsgabe versuchen, diesen Fall zu lösen. Also wer ist der Täter, wer ist der Mörder, was ist da überhaupt gerade passiert? Und die werden natürlich immer komplizierter. Am Anfang hat man wirklich nur diese zwei Personen. Eine Person schmeißt eine andere die Klippe hinab. Später wird das wesentlich komplizierter. Also es erstreckt sich dann auch über mehrere Bildschirme dann, aber die halt gleichzeitig passieren. Ne? Hast dann zum Beispiel irgendwie ein Gasthaus und hast du verschiedene Etagen von dem Gasthaus zum Beispiel. Und in einer wurde gerade einer umgebracht oder so.
Aha.
Und das ist wirklich extrem faszinierend, wie da dieses Spiel deine Gehirnwindungen in irgendwie so in ja ans Laufen kriegt, dich wirklich zum Kombinieren bringt, um herauszufinden, welche Person jetzt zum Beispiel wer ist. Weil das ist, das Spiel legt dir das nicht so hin, sondern du musst das selber kombinieren aus irgendwelchen Schriftstücken, die irgendwo da rumliegen, welche Namen da genannt werden und so weiter. Du klickst dann zum Beispiel auch auf verschiedenen Hinweise dann an und die werden dann alle so übernommen. Und daraus setzt, um den Fall zu lösen, musst du halt quasi, hast du so einen Lückentext quasi, wo du dann alles einfüllen musst. Und wenn du das richtig gemacht hast, ist der Fall abgeschlossen.
Okay.
Ja. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber tatsächlich, ergibt sich alles irgendwie von sich aus. Und ja, es ist, wie gesagt, das Spiel hat, glaube ich, 13 Fälle, plus es gibt noch zwei DLCs, The Spider of Lanka und The Lemurian Vampire. Die sind aber beide in der Switch-Version schon mit drin.
Ja, ja. Okay.
Na, das ist quasi die Complete Edition, die man auf der Switch bekommt. Und das sind beides, glaube ich, so viel ich weiß, Prequels. Also die spielen davor. Ne? Und also das ist wirklich faszinierendes Spiel, auch wie die Geschichte zusammenhängt und wie die halt sich halt nur aus diesen einzelnen ja Standbildern quasi ergibt und den Hinweisen, die du da während dieser Fälle halt findest. Daraus ergibt sich dann auch die ganze Geschichte und das ist schon toll gemacht. Also wirklich ein Detektivspiel, ja, wo man wirklich nur durch Kombinieren halt. Also da ist wirklich für Hobbydetektive ist das absolut perfekt.
Ja. Spannend. Und diese 13 Fälle, die haben dann eine durchgehende Geschichte und das ergibt sich am Schluss erst?
So ungefähr. Also das hat so eine, wie gesagt, es ist alles diese Cloudsley-Familie, wie die an diese Statue gekommen sind und diese Statue, was die halt da auch macht sozusagen, weil die hat auch magische Fähigkeiten und so. Und wer die dann benutzt, für welche Zwecke und da ist dann noch so ein Geheimbund mit dabei und all sowas alles. Also das ist extrem, extrem cool gemacht.
Ja.
Und auch diese Pixelgrafik, es hat ja auch so eine Pixelgrafik, die ist ja auch sehr stilisiert. Die Figur ist so ein bisschen gewollt hässlich, finde ich teilweise.
Ich finde auch die super hässlich, muss ich ja gestehen. Das ist der Grund, warum ich mir das Spiel noch nicht angeguckt habe bislang. Aber wenn du jetzt sagst, das ist sehr gut, dann würde ich das vielleicht trotzdem mal machen.
Also es ist so ein bisschen gewollt, glaube ich. Also diese auch wie die Figuren aussehen und so. Genau, aber das ist ein sehr, sehr faszinierendes Spiel und also die wurden auch inspiriert, die Entwickler von Return of the Obra Dinn. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Natürlich, selbstverständlich. Fantastisches Spiel.
Genau, und davon sind die auch wirklich inspiriert worden.
Da haben wir übrigens auch noch nicht drüber gesprochen hier in diesem Podcast. Das können wir mal irgendwann nochmal machen.
Kann man auch mal nachholen, auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Ja, spannend.
Es gibt mittlerweile auch eine Fortsetzung, das heißt, glaube ich, Rise of the Golden Idol, glaube ich, und das spielt in den 70er Jahren, also 300 Jahre später tatsächlich,
als der
erste Teil. Genau.
Genau. Jetzt kommt das gleiche Golden Idol drin vor.
Richtig, ganz genau. Genau.
Ja, spannend.
Case of the Golden Idol, genau. Das glaube ich, Der zweite Teil heißt dann.
Du hast gesagt, das ist ein Rätselspiel im Grunde. Kannst du ein Beispiel geben, was da so eine Rätselart ist? Wie man an diese Rätsel rangeht? Also jetzt ohne zu spoilern, vielleicht irgendwie einfach
mal eine Idee. Ja, genau. Nur zum Beispiel. Also du kannst ja, wie gesagt, der erste Fall ist ja, dass einer den anderen von der Klippe schmeißt. Ne? Mhm. Und du musst halt in diesen Lückentext halt dann auch einfüllen, wo das gerade stattfindet, wer da wo wen von der Klippe schmeißt, um was zu machen, sozusagen. Und zum Beispiel ist dann einer von den Figuren ist Arzt. Das wird in einem Text erwähnt, den du auch unter den Schriftstücken findest. Und du kannst dann eine Person, wenn du die Person anklickst, siehst du auch, was die gerade bei sich haben. Ne? Ob die jetzt ein anderes. Einer hat dann zum Beispiel ein Messer dabei oder ein Schriftstück oder Arztutensilien. Aha, dann muss das der Arzt sein. Dann wird gerade der Arzt vielleicht von der Klippe gesprungen. Also es ist jetzt kein Spoiler oder so.
Ja, okay, alles klar.
So musst du das dann kombinieren. Ah, das ist jetzt der Arzt. Wie heißt denn jetzt der Arzt? Aha, das ist also der Arzt. Und da der das Arztbesteck dabei hat, ist das definitiv der Arzt. So musst du da kombinieren zum Beispiel. Oder später auch so ein wird eine Kutsche bereit gemacht gerade und dann hat einer zum Beispiel eine Pferdebürste dabei. Da weiß, aha, okay, das ist vielleicht der Stalljunge, okay, ja. Und ne, so musst du dann kombinieren wirklich. Oder der eine ist der Anwalt, weil er am Tisch vor ihm irgendwie seine Karte liegt oder so, ne? Genau. Ja. Also so musst du da, du musst wirklich so selber halt kombinieren.
Ja,
also das finde ich irgendwie faszinierend, dass du halt dann nicht so vorgegeben, also es ist auch nur zum Teil wirklich ein Point-and-Click-Adventure, ne? Nur im Sinne von, dass du halt diese Hinweise anklickst, dann die Person zum Beispiel anklicken kannst und dann die Gegenstände, die bei sich trägt und so weiter untersuchen kannst. Das ist das Einzige, was du so klicken kannst. Aber es ist nicht, dass du jetzt irgendwie zum Rätsel lösen irgendwelche zwei Gegenstände kombinieren musst, um irgendwie ein Schloss aufzumachen oder so. Sowas nicht, ne?
Okay.
Sondern es geht wirklich nur darum, herauszufinden, was passiert hier gerade, wer ist der Täter, wer ist der Mörder.
Also so reine Logik.
Wer ist der Täter, wer ist das Mordopfer? Genau, ja. Ganz genau.
Also im Grunde tatsächlich genauso wie bei Return of the Obra Dinn.
Richtig, ganz genau. Ganz genau.
Ja, spannend.
Und deshalb, man kann definitiv da erkennen, dass sie sich das als Vorbild genommen haben.
Ja. Übrigens, ich erkenne ein Muster, auch Case of the Golden Idol und Return of the Obra Dinn sind auch beide übrigens empfohlen worden im Triple Click bzw. im Split Screen Podcast. Deswegen weiß ich auch, dass es diese Titel gibt. Und deswegen habe ich Obra Dinn auch gespielt und mir Case of the Golden Idol angeguckt, aber ich fand's, also diese Maske alleine vom Titelbild, die ist unfassbar abstoßend hässlich. Deswegen habe ich das bislang nicht angefasst, aber ja, weiß ich nicht. Wenn das Rätsel cool genug sind, dann sollte ich
ja auf jeden Fall, also die Rätsel und auch die Geschichte ist wirklich faszinierend, auch wie das dann letztendlich alles auch wirklich nur mit diesen Standbildern erzählt wird, aber irgendwie, weil dann einige Charaktere ja dann auch wieder in einem anderen Fall wieder auftauchen oder so.
Ne? Mhm, okay.
Ne? Also das ist schon gut gemacht. Wirklich.
Ja, cool. Cool.
Sehr, sehr, sehr schlaues Spiel. Also das hat meine Hirnwindungen dann schon auf eine Art und Weise in Schwung gebracht, wie so andere Spiele das so noch nicht gemacht haben.
Ja. Ne? Ich stelle fest, es kostet momentan auf Switch 30 Euro.
Richtig, es sind wie gesagt beide DLCs dabei. Ne? Also diese Complete Edition. Normal kostet es, glaube ich, so 20, glaube ich. Ja. Die normale Edition und genau. Ist auch bestimmt mal billiger. Ne? Mhm. Ja, aber wir haben ja bestimmt noch ein drittes Spiel, ne?
Ja, würd's aber empfehlen hier. Case of the Golden Idol habe ich so rausgehört.
Auf jeden Fall. Sehr empfehlenswertes Spiel. Den Nachfolger habe ich jetzt noch nicht gespielt. Rise of the Golden Idol, wie gesagt, der ist ja gerade erst rausgekommen, mehr oder weniger.
Ja.
Ich glaube, ne, der ist noch nicht so alt. Ich glaube, der ist gerade, dieses Jahr erst rausgekommen. Ich glaube, vor ein paar Monaten, glaube ich. Muss jetzt gerade noch mal gucken. Ne? Aber gut, beide auf der Switch.
Wir haben auf jeden Fall noch ein drittes Spiel.
Im November ist es rausgekommen.
Genau. Also gerade eben erst quasi.
Ja, genau, ganz genau.
Okay. Wir haben noch ein drittes Spiel. Das Spiel ist von Night School Studio. Hast du vielleicht schon mal gehört, die haben so Spiele gemacht
wie
After Party und Next Stop Nowhere und auch so ein Mr. Robot Text Adventure.
Ja, aber haben die nicht auch so ein anderes Spiel, irgendwas mit Ochsen, irgendein Ochse kommt davor in dem Namen.
Ja, richtig, die haben auch Ochsenfree 1 ja. gemacht. Der Spiel, über das ja. ich jetzt reden möchte, ist Ochsenfree 2, Lost Signals.
Ach, da gibt's ja, ja noch einen zweiten Teil, ja.
Ganz genau. Es ist nämlich einfach der Nachfolger von dem Spiel, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, Ochsenfree.
Ja.
Und ich hatte ja, nachdem Ochsenfree rauskam, ich das durchgespielt habe, zweimal direkt hintereinander, gehofft, dass die anderen Spiele, die da folgen würden, ähnlich cool sind, aber leider haben die dann nicht so dolle Bewertungen gekriegt, wie Afterparty beispielsweise, so ein Adventure-Spiel, wo man irgendwie zwei Freunde spielt, die aus der Hölle entkommen wollen, indem sie Satan in einem Trinkwettbewerb besiegen. Okay. Was ich von der Idee her ziemlich cool fand, aber ich habe es halt nicht gespielt, weil es soll nicht so doll sein. Jedenfalls Ochsenfree 2 habe ich gewusst, okay, der Stil gefällt mir sehr gut, deswegen kaufst du das und spielst es einfach mal. Habe ich gemacht und siehe da, es ist tatsächlich ein super ähnliches Spiel. Die ganze Atmosphäre, das ist ja der Grund, warum ich Ochsenfree 1 so gerne mochte, ist bei Ochsenfree 2 ganz genau das gleiche. Wir spielen eine andere Person, wir spielen Riley Poverly, wieder eine Frau, also ich finde das toll, ne? Wieder eine Frau, Alex ist auch eine Frau.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die kann man auch gut erkennen, die hat ja dieses so eine gelbe Daunenweste, so eine schicke gelbe Daunenweste als Outfit, kann man sehr von Weitem schon sehen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist auch wichtig, weil die Landschaften sind hier noch größer. Also man zoomt quasi noch so ein Stück weiter raus als im ersten Teil schon. Und es ist quasi auch die direkte Weitererzählung der Geschichte. Es ist auf einer Nachbarinsel und die Riley Poverly, die soll da hinkommen, um in ihrer Heimatstadt, die da nämlich ist auf dieser Insel, Radiosignale zu untersuchen. Und dann hat sie quasi so den groben Auftrag in einer Nacht, das spielt wieder in einer Nacht, so auf Bergen, so Empfangsstationen aufzustellen auf einer Höhe von, ich glaube, 3000 Metern. Nee, kann nicht sein. 3000 Fuß muss es sein, weil es so krass hoch ist es dann.
3000 Meter wäre ein bisschen sehr
hoch. Das wäre ein bisschen, da würde sie mit ihrer Weste nicht weit kommen.
Nee,
Also müssen wohl 3000 Fuß sein, das ist schon machbar. Und die muss man dann da aufstellen und man ist ja nicht alleine unterwegs, sondern hat diesmal einen Begleiter, Jacob. So man denn möchte, weil auch da besteht wieder die Option, sich zu entscheiden, den Typen einfach quasi abzuschieben und zu ignorieren die ganze Zeit. Und man kann ihn aber auch mögen und dabei behalten. Und das ist schon mal ganz cool. Und man trifft natürlich auch diverse andere Figuren. Alles nicht wirklich gefährlich wieder, aber es kommt eine neue Mechanik dazu, nämlich Zeitreisen. Und das ist auch ein ganz geiles Ding. Ich verrate nicht mehr darüber. Ich sag nur, es kommt vor. Und es funktioniert aber jetzt, super gut. Also es ist noch quasi eine Ebene mehr, die kompliziert ist. Und auch da ist es natürlich wieder wichtig, wen spielen wir eigentlich? Und was machen diese Leute so? Es ist genau wie der erste Teil auch so eine Coming-of-Age-Story, weil diese Riley, genau wie Alex vorher auch, sich quasi selber findet in dem Moment, wo sie da diese Nacht erlebt. Und ich als Spieler finde das quasi alles mit. Und das ist total schön zu sehen. Und das funktioniert halt im ersten wie im zweiten Teil genauso. Der zweite Teil hat schlechtere Bewertungen bekommen als der erste, was mich nicht wundert, weil der eben nicht genauso überraschend ist wie der erste, weil das war ja der erste schon. So, und wer den ersten kennt, der weiß, was ihn erwartet. So, deswegen kein Wunder hier. Aber die Geschichte ist wieder ziemlich cool, gefällt mir genauso gut wie die erste. Und eben diese neue Mechanik gefällt mir. Es ist ein bisschen länger als der erste Teil. Das ist so, ja, weiß ich nicht, irgendwie 5 bis 10 Stunden lang. Also auch nicht unglaublich lang. Aber es ist auf jeden Fall genauso verwirrend und genauso schockierend zwischendurch.
Ich kann mir vorstellen, also ich glaube gerade da jetzt, wenn jetzt so Zeitreisemechaniken dazukommen, damit kann man ja auch unglaublich viel coole Sachen machen und auch sehr hirnverdrehende Sachen machen.
Ja, richtig, richtig.
Ne?
Kennst du den Film Butterfly-Effekt?
Ja.
Ja, so ein bisschen so ist es hier auch.
Ah, okay.
Also man kann immer so Fenster in die Zeit öffnen und dann Dinge tun. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Ganze Grafik ist genauso wie der vorherige Teil. Der Sound ist fantastisch. Genau wie im ersten Teil auch. Das ist 12. Juli 2023 erschienen. Und ich glaube auch sofort für Switch. Was jetzt aber auch nicht verwunderlich ist, weil das ist technisch kein Meisterwerk, sag ich mal. Also, ne, wie gesagt, die Audiogeschichten mal dahingestellt, aber es ist jetzt optisch, braucht es nicht mehr Hardware als ein Switch. So.
Ja, also die hat ja auch, ich denke mir mal, die haben ja auch ihre gleiche Engine wahrscheinlich verwendet, ne?
Ja, das denke ich auch, ja. Ne? Ja. Und auch diesen Teil, Ochsenfree 2 Lost Signals, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das Ich würde tatsächlich empfehlen, erst den ersten Teil zu spielen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, erste Teil kostet momentan 10 Euro, der zweite 20. Aber wie gesagt, die sind auch alle naselang im Sale.
Und immer wieder im Sale, ja.
Da kosten sie erheblich weniger. Ob dieser jetzt tatsächlich doppelt so viel wert ist, weiß ich nicht. Aber ich finde sie auf jeden Fall beide gut und würde sie
ist
auch
halt
zu diesem
neuer,
Preis empfehlen.
Ne? Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur, weil er neuer ist, dass er noch ein bisschen mehr kostet, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ne?
Genau. Und das ist im Grunde auch alles, was es zu Oxenfree 2 zu sagen gibt, ohne viel zu spoilern.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich glaube, wenn wir mehr zu den Spielen sagen wollen, dann müssen wir quasi, also zu allen dreien, die wir jetzt vorgestellt
haben,
müssten wir eigentlich einen Spoiler-Podcast irgendwie mal machen. Ne? Ja. Das war ja auch immer so, war ja auch eigentlich immer so meine Idee, dass wir mal irgendwie so Spiele vielleicht mal intensiver besprechen, auch wenn die jetzt schon was älter geworden sind, dass man dich da nicht irgendwie zurückhält mal mit Spoilern oder so, ne?
Ja.
Wenn das jetzt jeder gespielt hat. Fände ich auch mal ganz interessant, vielleicht. Interessante Möglichkeit. Mal.
Ja, kann man drüber nachdenken.
Ne, finde ich auf jeden Fall interessant. Also auf jeden Fall Oxenfree 2 habe ich mir jetzt auch tatsächlich letztens im Sale geholt, weil du hast ja gesagt, die haben beide letztens irgendwann mal vor kurzem so 2 Euro gekostet. Haben
die
dann auch beide mal geholt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass dieser Podcast mich dann auch wirklich dazu bringt, die dann auch mal richtig zu spielen. Ne?
Unbedingt. Also wie gesagt, das ist eine kurze Erfahrung. Ne? Und du musst auch nicht wirklich viel nachdenken währenddessen. Ne? Das ist zwar schon ein bisschen kompliziert, diesen ganzen Kram zu begreifen, was da alles passiert, wenn du dann in die Geschichte tief einsteigen willst, aber so richtig viel zu rätseln gibt's halt nicht. Also das ist mehr so ein, du erfährst halt quasi diese Geschichte. Es ist im Grunde wie so ein 5 bis 10 Stunden Mystery-Film. Den du guckst, wo du zwischendurch eben eigene Entscheidungen triffst und natürlich dann auch so ein bisschen selber überlegst, was machst du als nächstes, weil diese 3 Masten aufzustellen, kannst du halt auch so ein bisschen die Reihenfolge mit überlegen, was machst du dann sinnvollerweise als nächstes und genau. Also, wie gesagt, tolles Ding, gefällt mir sehr gut, lässt sich super spielen für so ein bisschen, gerade jetzt so wie Herbst, tolle Spielerfahrung.
Aber nochmal eine kurze Frage, da das ja sehr rauszoomt teilweise, ne?
Ja.
Wie ist denn das dann im Handheld-Modus? Ist das dann überhaupt noch zu sehen oder ist es besser, wenn man es tatsächlich auf einem großen Bildschirm dann spielt?
Ist tatsächlich kein Problem, weil du in dem Moment die Details einfach überhaupt nicht sehen musst. Also sie nutzen das natürlich auch für tolle visuelle Effekte. Auch da darf ich überhaupt nicht weiter drüber reden, weil das
das ist da wahrscheinlich
für tolle visuelle Effekte, sag ich nur, nutzen sie dieses Rauszoomen. Und in dem Moment, wo du aber rauszoomst, da ist halt das große Ganze viel wichtiger, als dass du erkennst, was Riley jetzt genau gerade macht. Also, ne, du erkennst sie halt immer noch an ihrer schicken gelben Weste. Genau. Aber so wichtig ist es halt nicht. Also es ist immer genau genug zu erkennen für das, was du gerade brauchst.
Okay, verstehe. Also im Handheld-Modus auch ganz gut spielbar. Das ist
genau,
gut.
Ja, auch im Handheld-Modus spielbar. Ich würde wahrscheinlich, ich habe sie selber nicht in der Hand gehabt, jemals die Switch OLED empfehlen, weil es schon ein sehr düsteres Spiel ist. Und wahrscheinlich auf dem Bildschirm dann einfach besser aussieht. Ich habe es auf dem OLED-Wandfernseher gespielt. Da funktioniert das auf jeden Fall sehr gut.
Ja. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Okay. Ja, cool.
Ja, so.
Cool.
Sehr deswegen, schön. Klare Empfehlung, Oxenfree 2 Lost Signals.
Also ich meine, der Name ist ja schon relativ auch seltsam. Oxenfree, was? Da fragt man sich ja auch, wird das eigentlich irgendwie geklärt, warum das so heißt? Oder ist es einfach nur der Name?
Nicht, dass ich wüsste, wird das geklärt. Also, das ist einfach seltsam.
Ja, weil es freier Ochs, ein Ochse, der kostenlos ist oder so. Kostenloser Ochse. Keine Ahnung. Nee, aber interessant. Aber ja, vielleicht ist auch der außergewöhnliche Name einfach so, damit es ein bisschen
rausspricht. Wir sind ja fähig, während des Podcasts zu googeln. Das habe ich direkt mal gemacht.
Ja.
Es stammt wohl aus der Phrase Olli Olli Oxenfree aus Kinderspielen, die irgendwie Verstecken und Fangen machen.
Ah, interessant. Okay.
Also sowas was gibt's denn da im
Squid
Deutschen?
Squid Game oder so. Keine Ahnung.
Ja, so Versteckspielen. Das ist halt das, was Kinder rufen, wenn sie die anderen suchen wollen. So.
Ah, okay.
Da rufen sie wohl Olli Oxenfree. Also Versteckspiel. Das passt aber tatsächlich
ganz gut. Alles
wieder
klar.
Wieder was gelernt. Cool. Ja, gut. Vielen Dank für die
wieder
Frage.
Wieder was gelernt. Ja, bitte. Das hat mich nämlich tatsächlich immer so ein bisschen, hab ich mich immer gefragt, wo das herkommt. Cool. Interessant.
Okay. Ja. Ja, abschließende Worte noch zu den 3 Spielen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Fällt dir noch was ein?
Ich glaube, alle 3 haben ja sehr viel mit Mystery auch zu tun. Ne? Und ich glaube, dass das wirklich Spiele sind, die man mal erlebt haben muss, glaube ich, auf jeden Fall. Also ja. wer da auf jeden Fall so mit Adventures irgendwie was anfangen kann, ich glaube, der kann hier bedenkenlos zugreifen bei allen dreien.
Denke ich auch. Ich würde es aber nacheinander machen tatsächlich, weil die sind halt jetzt nicht unähnlich. Und wie gesagt, Oxenfree 2 ja, würde ich auch empfehlen, den ersten Teil zuerst zu spielen. Aber insgesamt ist es ja nicht lang. Also, wie lange dauert Case of the Golden Idol?
Okay, es hängt halt auch ein bisschen davon ab, wie gut du kombinieren kannst, glaube ich.
Also 300 Stunden.
Je nachdem kann man sich vielleicht tatsächlich da so, ja, damit aufhalten. Kann gut sein. Aber, nee, also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist relativ umfangreich. Die Fälle werden ja auch immer umfangreicher und immer kniffliger. Ne? Deshalb ist man da schon ein bisschen beschäftigt.
Ja, alles klar. Gut, dann kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Was haben wir letzte Woche gespielt? Ich fange einfach mal an.
Ja, fang an.
Ich bin nicht viel zum Spielen gekommen, muss ich sagen, weil meine Switch das sehr passiert. Oft okkupiert war. Weil wir haben halt im Haushalt nur eine. Wir sind vier Leute und spielen dann, vor allem dann, zu zweit dran. Und womit das Spiel, die Switch hauptsächlich benutzt worden ist und was ich auch tatsächlich selber ein bisschen gespielt habe, ist Stardew Valley, weil da nämlich gerade der Patch 1.6 rauskam, auf den wir Switch-Spielende sehr lange warten mussten. Den gibt's auf PC schon 4-5 Monate, weiß ich nicht so genau, unwichtig. Jetzt gibt's ihn jedenfalls für Switch und das ist auch gut so, weil da viele Sachen, die Quality-of-Life-Geschichten verbessern, wie es so schön heißt, also das ganze Spiel wird noch mal eine Ecke runder dadurch. Manche Sachen sind einfach, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum geht das denn nicht so? Zum Beispiel sich auf Möbel hinsetzen, geht jetzt einfach. Andere Patches sind, also andere Sachen, andere Bugs sind gefixt worden. Es ist zum Beispiel inzwischen gleichermaßen lange, ob man von links oder von rechts seine Sachen erntet. Das hatte vorher einen Delay auf der einen Seite, frag mich nicht.
Ach, interessant, interessant.
Es ist halt schon immer vermutet worden, weil es gibt halt Leute, die spielen dieses Spiel zu Tode und optimieren das absolut durch. Und da ist es natürlich wichtig, ob du von links oder von rechts dann deine Reihen aberntest, weil das für die Zeit wichtig ist. So. Und das ist jetzt endlich gleich lang.
Ich weiß,
das ganze Spiel hat auch so eine... Ja.
Nee, ich wollte nur... Meine Freundin, die hat das ja auch sehr, sehr ausgiebig gespielt. Die hatte aber immer so ein bisschen Problem mit dem Angeln. Ist das auch ein bisschen verbessert worden mittlerweile? Oder gab es da irgendwelche Verbesserungen?
Ich glaube, es gibt einfach Leute, die haben Probleme mit dem Angeln. Das ist am Anfang bewusst schwer. So, und du kommst aber dann da rein und du kriegst ja auch Verbesserungen, Stufen. Die machen dann, also das Angeln in Stardew Valley funktioniert folgendermaßen. Du drückst einen Knopf. Es ist im Grunde so ein bisschen wie bei Flappy Bird, falls ihr euch daran noch erinnert. Die Älteren unter euch werden das wissen. Man drückt einen Knopf und in dem Moment springt der Balken ein Stück hoch. Und wenn man schneller drückt in der höheren Frequenz, dann springt er höher. Und wenn man die Frequenz weniger oft springt, dann rutscht er so ein Stück runter. Und wenn man mit der richtigen Frequenz drückt, dann bleibt er auf der Höhe. Und man muss damit versuchen, einen Fisch zu treffen, zu umrunden, umschließen quasi, der auch auf diesem Ding hin und her springt. Also auf einer geraden Linie quasi. Und je nach Fischtyp sind die mal so und mal so. Manche springen mehr, andere sind mehr ruhig und verbringen dann die Zeit in mehreren Höhen. Und das ist quasi dieses Fangenspiel. Das bedeutet, mit einem Balken, der, je nachdem wie gut die Angel ist, entweder sehr kurz ist am Anfang oder dann eben auch ein Stück länger, ist es dann halt leichter oder schwieriger, diese Fische zu fangen. Und das ist tatsächlich vor allem Gewöhnungssache. Es ist Wissen, welchen Fisch, okay, dieser Fisch, der springt am Anfang sofort hoch, gut, dann muss das halt ein Barsch sein oder was. Und dann weißt du auch, okay, der hat normalerweise dieses Verhalten, das heißt, ich kann damit rechnen, dass der jetzt nicht auf dieser Höhe bleibt, sondern gleich nochmal hochspringt.
Ah, okay.
Also, Stardew Valley hat sehr viel Wissen, das man sich aneignen muss, um das sinnvoll spielen zu können. Das Spiel belohnt einen aber auch für alles, was man tut. Das heißt, du kannst auch jeden Tag immer nur ein bisschen machen und es ist trotzdem eine schöne Erfahrung, als wenn du jeden Tag irgendwie das Maximum rausholst und in der Höhle alle Monster platt haust und möglichst viele Ebenen tief gehst und genau weißt, welche Steine du einsammelst, kannst das Ganze auch viel entspannter machen und kannst einfach irgendwelche Steine einsammeln, weil dann hast du ja trotzdem irgendwie Steine gesammelt am Schluss und die kannst du dann benutzen, um irgendwas zu bauen oder es ist ein Diamant, den kannst du dann, was weiß ich, also ne, es ist quasi alles Belohnung, auch wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht wirklich voran, bringt es dich trotzdem weiter in diesem Spiel. Und je nachdem,
wie effizient du
spielst, desto mehr hast du halt, also es ist, deswegen ist es halt so ein Spiel für jeden. Ne? Wer mit dieser Pixel-Grafik was anfangen kann, ist mit diesem Spiel richtig beraten, weil niemand was falsch machen kann im Grunde.
Ja, es ist auch, glaube ich, wirklich so auch so ein Comfort-Food, dieses Spiel, glaube ich, so ein bisschen. Ne? So richtig so ein Entspannungsspiel auch so ein bisschen. Ne? Dass du da richtig dann einfach mal eine Runde kurz Stardew Valley, dann mal ein bisschen was ernten, dann seine Tierchen streicheln und so. Vielleicht ja. ein bisschen rumreiten, mal im Dungeon vielleicht mal ein bisschen, mal muss man aber nicht. Und dann vielleicht mit den ganzen Charakteren in dem Dorf dann etwas interagieren und so. Also ist schon sehr offen auch, ne, was man machen muss oder sollte oder kann.
Genau, deshalb, ja. Aber ja, auch nur, wenn du willst. Ne, wenn du nicht willst und wenn du gerne ein stressigeres Spiel willst, dann gehst du halt in die Höhle und versuchst da ganz tief runterzukommen. Oder wenn du ganz unten angekommen bist, bei, ich weiß nicht, Level 120 oder so, dann gehst du in die Höhle in der Wüste. Und in der Wüstenhöhle, da gibt's kein Ende. Da kannst du so tief kommen, wie du eben kommst. Und wenn du dich mehr anstrengst, dann kommst du halt auch tiefer. Und das ist also, du kannst das Spiel dir so stressig machen, wie du möchtest. Und das ist halt auch schön an diesem Spiel. Also du kannst entweder sagen, es ist für mich ein Spiel, wo ich gerne in die Höhle gehe und alle möglichen Monster platt mache, so wie meine Frau übrigens. oder wo ich ganz viel Farmarbeit mache und versuche, meine ganzen bestellten Felder irgendwie zu verbessern und da die Technik einzubauen. Oder wo ich eben rumlaufe und versuche, möglichst viele Leute glücklich zu machen, indem ich eben Sachen finde, die die besonders gern finden, besonders gut finden. Hayley zum Beispiel freut sich immer über eine Sahnetorte. So, muss man halt wissen. Also ne, es gibt so viele Dinge, die man wissen und ausprobieren muss. Klar kannst du auch alles im Internet nachlesen, aber willst du vielleicht auch nicht, sondern lieber dann selber gucken. Ah, okay, hier, also wenn ich Maru was schenken will, dann muss das irgendwie grün sein oder so. Und das sind halt alles Sachen, die lernst du über Zeit des Spielens. Also du kannst da problemfrei 1000 Stunden in dieses Spiel stecken, weil natürlich auch jedes Mal, wenn du ein neues Spiel startest und es gibt irgendwie 6, 8 verschiedene Höfe, mit denen du dieses Spiel starten kannst, auf manchen liegen dann mehr Felsen rum, auf anderen tauchen Monster auf nachts, auf dem nächsten ist irgendwie Gras, was im Winter nicht vergeht und so weiter und so fort. Und deswegen lohnt es sich auch, das Spiel immer wieder neu anzufangen. Und das ist aber, das ist so ein bisschen Roguelite, weil du natürlich dein Wissen behältst und hinterher dann weißt, ah, okay, ich muss also, in diesen Steinen sind die Diamanten und wenn ich Penny beschenken will, dann muss es halt XY sein. So, solche Sachen.
Ja, also ich finde das Spiel auch sehr, sehr beeindruckend, auch wie komplex und auch tiefgründig das ist und dass das auch nur von einer einzigen Person eigentlich entwickelt wurde. Das ist schon
ja, genau.
sehr, 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 sehr beeindruckend. Ich meine, der hat ja auch ein neues Spiel, glaube ich, in der Entwicklung, aber das ist ja noch nicht fertig, aber der arbeitet ja trotzdem immer noch weiter an Stardew Valley und verbessert das.
Genau, ja. Schon. Eric Barone hat es gemacht und sein neues Spiel heißt Haunted Chocolatier. Richtig, aber das ist wohl noch in der Mache. Ich freue mich da auch schon sehr drauf, weil ich glaube, dass das mit genauso viel Liebe gemacht sein wird, wie hier Stardew Valley.
Stimmt, ganz
aber
sicher.
Für Stardew Valley hat er, ich muss lügen, ich würde schätzen, er hat da inzwischen 10 Jahre dran gearbeitet an dem Ding. Ne? Der neueste Patch ist jetzt gerade erschienen und als er damit angefangen hat, war er noch Student. Inzwischen ist er natürlich Millionär, weil das Spiel super gut angekommen ist.
Ja.
Hat auch total verdient, toller Typ.
Ja.
Hat sich von seiner Freundin und von ihren Eltern, glaube ich, aushalten lassen die ganze Zeit. Hat also irgendwie 4 Jahre an diesem Spiel gearbeitet und damit kein Geld verdient. Also das muss man sich auch leisten können. Und hat immer, wenn er keinen Bock mehr hatte auf das, was er gerade gemacht hat, so, oh, jetzt habe ich so viele Pixel-Leute gezeichnet, jetzt mache ich mal was anderes, dann hat er halt irgendwie die Mechanik für das Angeln entwickelt. Und wenn er dann da keine Lust mehr zu hatte, dann hat er sich ans Komponieren gemacht, weil sämtliche Musikstücke sind ja auch von ihm. Und
auch von
also
ihm.
Wirklich alles. Der ganze Netzwerkcode, da hat er sich inzwischen Hilfe geholt. Das muss ich aber, ein Punkt noch, das gefällt mir an dem Spiel tatsächlich nicht. Man kann es theoretisch im Multiplayer spielen, aber im Multiplayer läuft die Zeit unerbittlich weiter. Wenn ich alleine spiele, dann kann ich ins Menü gehen, dann hält die Zeit an. Ne, der Tag läuft, ich glaube, jede Minute sind irgendwie 10 Minuten im wirklichen Spiel. Oder also ein ganzer Tag dauert irgendwie 8 Minuten, so, den man spielen kann, ungefähr. Vielleicht irgendwie so, ne, lass mich lügen. Und wenn ich ins Menü gehe, dann wird aber die Zeit angehalten. Und das passiert eben nicht im Multiplayer, weil die andere Person, die dann im Multiplayer ist, natürlich trotzdem noch agieren kann. Das heißt, wenn du in deiner Kiste den ganzen Tag wühlst, so, dann ist dein Tag plötzlich rum, während die andere Person irgendwie in der Höhle war und irgendwie was angepflanzt hat und so. Und dann hast du nichts erreicht, weil du die ganze Zeit nur in deiner Kiste am Sortieren warst. Und das ist halt der Teil, der am Multiplayer mir nicht gefällt, weswegen ich das im Multiplayer nicht spiele. Und
okay. So. Aber das ist ja auch völlig optional, ne? Deshalb, klar.
Ich hätte gerne eine Option, ich weiß nicht, ob vielleicht ist sie mit 1.6 reingekommen, ich habe es nicht gesehen, dass das Spiel einfach für alle Leute angehalten wird in dem Moment, wo ich in die Kiste gucke. Das wäre fair zumindest.
Wie viele können da gleichzeitig denn spielen?
4, theoretisch.
4, okay. Mhm.
Die haben dann auch alle ein eigenes Haus auf demselben Hof.
Ach ja, okay.
Alles und klar. Du kannst es tatsächlich auch im Splitscreen auf einer Switch zu zweit spielen. Das funktioniert, aber eben mit der genannten Einschränkung. Ne? Das heißt, wenn du dich irgendwie in die Felder kümmerst und dann in ein Menü gehst, dann läuft das Spiel halt weiter. Und dann bist du irgendwie erst um 10 Uhr morgens mit den Feldern fertig, obwohl du das in einem Einzelspiel irgendwie um 8 Uhr gewesen wärst, weil der Zeit eben nicht weitergelaufen wäre.
Verstehe. Ja, schönes Spiel auf jeden Fall. Und
auf jeden Fall. So, jetzt habe ich...
Also ich frage mich doch, also der scheint ja immer noch dran zu arbeiten, immer wieder zwischendurch. Und ich glaube auch nicht, dass es für ihn noch schon abgeschlossen ist, habe ich so den Eindruck. Ne?
Spricht jedenfalls nichts dagegen, nochmal irgendwie ein neues Gebiet zu holen. Ne? Mit dem 1.5-Patch kam ja schon irgendwie ein völlig neues Gebiet noch dazu. Irgendwie so eine separate Insel, auf die man später kommt. Mhm. Cooles Ding. Also das Spiel ist
also
gut,
der Typ
ist gut.
Also dass da, ich meine, der könnte ja theoretisch auch, hätte ja auch schon längst einen zweiten Teil machen können oder so. Und gut, dieses Haunted Chocolatier ist ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen was Ähnliches wahrscheinlich, aber man weiß es, glaube ich, gar nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was Ähnliches macht. Ich glaube, es muss schon irgendeinen bedeutenden Unterschied haben. Aber ich weiß
ja, es wahrscheinlich nicht. Schon. Aber man weiß es nicht, genau.
Ja, so, das war Stardew Valley.
Ja. Ja, ich habe auch eigentlich nicht so viel gespielt irgendwie. Bin auch nicht irgendwie nicht so. Hat man ja manchmal, dass man halt auch mal eine Woche hat, wo man halt ein bisschen weniger spielt. Ich habe aber Marvel's Midnight Suns habe ich gespielt. Das habe ich mir mal jetzt geholt. Das hatte ich schon länger auf dem Schirm gehabt. Und das war jetzt, durch die Black-Friday-Woche war das mal sehr günstig und habe ich es mir jetzt mal geholt. Ja. Und ja, das ist ein sehr cooles Spiel. Es ist halt von Firaxis, ne? Die kennt man ja von XCOM. Und es ist eigentlich, wenn man so will, ist es XCOM mit Marvel-Charakteren. Ja, also es ist jetzt, glaube ich, das, was man, wie man es am ehesten jetzt beschreiben kann. Und hat aber auch so ein paar Elemente so von so einem Deckbuilding-Spiel, weil die Fähigkeiten, die man im Kampf einsetzt, die sind halt so ein Kartendeck, mehr oder weniger. Das hört jetzt erstmal irgendwie, denkt man so, mit Karten. Aber es funktioniert tatsächlich überraschend gut, weil ich ja auch eigentlich so ein bisschen so wie Slay the Spire hatte, so ein bisschen vielleicht. Ja, würde ich das, könnte man es vielleicht vergleichen. Weil jeder Charakter hat halt so 8 Karten und die sind halt vollkommen austauschbar. Also die kann man total halt, sich selber austauschbar, was
zusammenstellen. Du meinst Deckbuilding also kann man da selber betreiben.
Deckbuilding, genau, dass man da selber, dass ich das zusammenstellen kann, wer da was machen kann, genau. Genau, es ist halt auch ein rundenbasiertes Strategiespiel im Kern. Und ja, es hat jetzt mit dem Marvel Cinematic Universe hat es jetzt nichts zu tun, es ist was Eigenes. Es macht jetzt eher so die übernatürliche Seite der Marvel Comics, kommt da hauptsächlich zum Tragen. Also Gegner ist Lilith, die Dämonin, die von Hydra wiedererweckt wird. Und man spielt halt einen eigenen Charakter, The Hunter. Kann man sich auch selber zusammenbauen, ob es männlich, weiblich, divers, egal. Kann man sich selber zusammenbasteln und ja, spielt dann mit anderen, muss dann halt mit anderen Marvel-Charakteren dann diese Lilith dann verbannen wieder. Und ja, es sind halt sehr viele unterschiedliche Marvel-Charaktere dabei, sowohl, es sind da welche, die man halt aus dem Cinematic Universe auch gut kennt, irgendwie Captain America oder Doctor Strange oder so, aber auch andere, die jetzt zwar ihre eigenen Filme schon hatten, aber jetzt in dem Cinematic Universe noch nicht drin sind, wie zum Beispiel Blade oder Ghost Rider zum Beispiel. Ja. Oder auch jetzt von den X-Men, Wolverine ist zum Beispiel auch dabei, Storm oder, ne, also ganz, ganz unterschiedliche Charaktere da. Ein paar sind noch DLCs und das Interessante ist, dass auch zwar diese XCOM-mäßigen rundenbasierten Gefechte, die auch sehr cool gemacht sind, auch sehr taktisch das Ganze, hast du aber auch eine ganze andere, zweite quasi Phase, die in so einer Abtei spielt, wo die sich alle aufhalten, die Charaktere, und da kann man dann auch mit denen interagieren und Freundschaften pflegen und denen Geschenke machen und keine Ahnung. Also es ist irgendwie sehr nett gemacht, das Ganze. Also es ist ein schönes Spiel, macht mir wirklich sehr viel Spaß, hat ja auch damals gute Bewertungen bekommen, es war allerdings, glaube ich, leider ein Flop, weil ich glaube, vielleicht ist diese Sache mit dem Deckbuilding und dem rundenbasierten Strategiespiel vielleicht nicht so, kam vielleicht vielleicht nicht so massentauglich, ne? Weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Also wenn man was mit den Marvel Comics anfangen kann und halt mit XCOM rundenbasierte Strategiespiele, auf jeden Fall sehr, sonst ist ein Blick wert, auf jeden Fall, finde ich.
Ja. Ja, es soll eine sehr gute Geschichte haben. Wer von diesem Spiel sehr begeistert ist, sind die drei Figuren Maddie Myers, Kirk Hamilton und Jason Schreier, welche den Podcast Triple Click machen. Hast du vielleicht schon mal von gehört, weil ich den schon zweimal erwähnt habe.
Ja, ja.
Und auch von denen weiß ich, dass das Spiel halt sehr, sehr gut sein soll. Also, obwohl es so schlecht bewertet worden
ist. Hat. Ja, so bewertet, die Bewertungen waren gut, aber es ist leider, hat sich nicht so gut verkauft.
Genau, meine ich auch. 22 ist es veröffentlicht worden, aber eben kurz vor Weihnachten, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat. Dass,
vielleicht war das auch schon, waren da auch schon andere Spiele, die da so ein bisschen so die halt den Rang abgelaufen haben quasi. Ist vielleicht ein bisschen untergegangen auch, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Einfach ein bisschen untergegangen. Aber gefällt mir wirklich gut. Also ich habe das noch nicht so extrem weit gespielt, aber was ich gespielt habe, gefällt mir sehr gut auf sowas, auch die Interaktion zwischen den Charakteren und auch so ein bisschen auch die, keine Ahnung, ist doch mal cool, so ein paar andere Marvel-Charaktere, so Ghost Rider und so mal richtig wieder zu sehen oder Blade und so. Und es macht Bock. Also richtig, richtig gut.
Ja. Das gibt's nicht für Switch, wenn ich mich nicht täusche, richtig?
Genau, es war ursprünglich mal eine Switch-Version tatsächlich geplant, aber ich kann mir vorstellen, dass die gecancelt wurde, halt weil es sich nicht so gut verkauft hat. Kann ich mir vorstellen.
Ja, kann sein, ja.
Ne? Ja. Also es gibt für den PC, die PS4, 5 und Xbox-Konsolen.
Ja.
Genau.
Ja. Tja, spannend. Ja, würde ich tatsächlich auch gerne mal spielen, aber keine andere Konsole außer der Switch. Na gut, ich habe noch eine Wii U, aber die zählt nicht. Und Evercade, aber da gibt's auch nichts Neues.
Deswegen. Ja, PC höchstens dann. Ne?
Ja, nicht meine Welt. PC-Spiele mache ich seltenst.
Ja, ist bei mir genauso.
Bist du durch? Hast du noch was gespielt?
Nee, sonst habe ich tatsächlich nichts mehr gespielt.
Okay. Ich war noch auf der Hamburger Spielemesse, habe da sehr, sehr viele schöne Brettspiele gespielt, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Deswegen.
Anderer Podcast, genau.
Deswegen beenden wir das in dieser Woche, an dieser Stelle. Nächste Woche reden Alex und du über Baphomets Fluch, die Verschwörung der Tempel Ritter Reforged.
Ganz genau. Auch ein sehr schönes Remaster eines alten Point-and-Click-Adventures.
Wunderbar. Dann freuen wir uns doch darauf und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.